Am 25. August 1858 kehrt Speke zu Burton zurück und macht eine Aussage, die Burton sofort stark anzweifelt.
Wir hatten kaum gefrühstückt, als mir mein Gefährte die aufregende Tatsache eröffnete, dass er die Quelle des Weißen Nils entdeckt habe. Wahrscheinlich entsprangen seine Nilquellen in seinem Kopf, wie seine Mondberge sich unter seinen Händen erhoben.
Fortan ist das Verhältnis der beiden zueinander angespannt.
Diese Meinungsverschiedenheiten erwiesen sich stärker als unsere Partnerschaft. Nach einigen Tagen war mir klar geworden, dass ich zum Thema des Sees, des Nils und seiner Entdeckung ganz allgemein kein Wort äußern ließ, das ihn nicht kränkte.
Gemeinsam machen sich Speke und Burton mit ihrer Karawane auf den Rückweg nach England. Die Forscher müssen in Hängematten getragen werden. Zum Laufen sind sie zu schwach. Speke erholt sich schneller als Burton. Und während Burton noch Kräfte sammeln muss, setzt Speke schon mal mit dem Schiff über nach London.
Die letzten Worte, die Speke mir auf Erden sagte, waren: Goodbye, alter Kamerad. Goodbye, alter Kamerad.
Du kannst sicher sein, dass ich nicht,
dass ich nicht eher zur Royal Geographical Society gehe, bevor du nicht da bist und wir gemeinsam erscheinen.
Mach dir keine Gedanken.
Mach dir keine Gedanken.
Doch es soll ganz anders kommen. Speke landet am 8. Mai 1859 in England und macht sich umgehend zu der Gelehrtengesellschaft auf und behauptet:
Ich bin der Entdecker der Nilquelle.
Die Engländer sind begeistert und feiern ihren Helden. Richard Francis Burton trifft rund zwei Wochen später ein. Und kaum jemand nimmt von ihm Notiz, geschweige denn davon, dass er den Tanganyika-See entdeckt hat. Alle feiern Speke und Speke feiert mit. Burton indes erkrankt.
Er hatte 21 Fieberattacken, war zeitweise paralysiert, zeitweise blind, war mehr ein Skelett mit einer Haut, die braun-gelb von ihm herabhing. Die Augen waren eingefallen.
Burton zweifelt stark an Speaks Entdeckung. Doch noch mehr macht ihm dessen unwissenschaftliche Herangehensweise zu schaffen, Behauptungen aufzustellen, ohne Beweise dafür zu haben. Im Privatleben des großen Abenteurers hingegen wird es ruhiger. 1861 heiratet er die schöne Isabel Arundel, eine Frau mit zarten Gesichtszügen, blonden Haaren und blauen Augen. Schon 11 Jahre zuvor, bei ihrer ersten Begegnung, geriet die 19-jährige Isabel sofort ins Schwärmen.
Dieser Mann wird mich heiraten.
Isabel liebt ihren Mann, arbeitet als Sekretärin und Beraterin für ihn, hat keine Angst vor Gefahren und ist, wie ihr Mann, äußerst abenteuerlich.
Das war sie mit Sicherheit für eine Frau. Sie hat sich sehr wohl zum Beispiel in Syrien gefühlt, ist dann mit den Beduinen durch die Wüste geritten, war befreundet mit der völlig wilden und sehr, sehr beeindruckenden Jane Digby, die irgendwo in einem Beduinencamp mitten in der Wüste gelebt hat mit ihrem Beduinenmann.
Nach der Hochzeit reißt der Strudel des Lebens Burton sofort wieder mit sich, führt ihn zu den Mormonen, einer Glaubensrichtung in Nordamerika. Danach lebt er 4 Jahre lang als britischer Konsul auf einer afrikanischen Insel. Der Zwist mit John Henning Speke bleibt allerdings all die Zeit hindurch bestehen. 1864 soll eine Anhörung endlich Klärung bringen. Doch nach der ersten Sitzung geschieht etwas völlig Unerwartetes. Speke stirbt. Bei der Jagd. Ob Unfall durch eigenes Verschulden oder Selbstmord? Die Antwort weiß niemand. Und Richard Francis Burton bleibt mit seinen Enttäuschungen und seelischen Verwundungen zurück.
Es gibt ja sehr viele unsichtbare Narben. Es gibt die Narben der großen Enttäuschungen. Die zu Ende gegangene Freundschaft mit John Henning Speke, mit dem er die große Ostafrika-Reise unternommen hat, bei der nicht nur eine Freundschaft zu Ende ging, sondern bei dem könnte man behaupten, wenn man die Sache im Sinne Burtons betrachtet, er eigentlich richtiggehend betrogen wurde. Und er wurde jetzt nicht betrogen um einen Hunderter oder nicht betrogen um eine Liebschaft, sondern er wurde betrogen um eigentlich eine historische Bedeutung. Das ist ungefähr so, als wäre jemand mit Neil Armstrong auf dem Mond gewesen und Neil Armstrong hätte dann irgendwie die Kamera ausgemacht, damit man nicht sehen kann, dass noch ein anderer mit ihm dort war. Insofern sind das tiefe Verletzungen.